gönnen Sie sich genug Wasser hin und vielleicht leichte Snacks, damit Sie alles in einem durchziehen können.
Sie sehen es schon, da steigt der Druck.
Ich habe diesen Satz für authentisch gehalten.
Wenn man sich nicht auskennt, dann sollte man eigentlich gar nicht wählen gehen, oder?
Das ist nicht der Punkt.
Ah, du erwischt mich im falschen Fuß.
Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn alles rutscht.
Wir schaffen das nicht, Hilfe, wir werden alle sterben.
No other way.
Aber geht's noch?
Ah, ja.
Ja?
Yes, we can.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Normalerweise sprechen der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, in diesem Podcast über das aktuelle Weltengeschehen. Denn wir haben nämlich eine Mission. Wir wollen dieses Land wieder auf eine gleiche Wissensbasis bringen. Und vor der Nationalratswahl, da wollen wir dieses Land sogar ein wenig politisieren. Nicht einfärben. Dafür gibt es andere Leute, die sind tatsächlich Spezialistinnen dafür. Wir wollen einfach ein bisschen die Parteienlandschaft durchleuchten, sezieren, würde ich sogar sagen. Wir wollen Lösungsansätze für die Politik aufzeigen. Wir wollen schauen, wo dieses Land besser werden könnte. Und dazu haben wir uns Leute mit sehr, sehr viel Erfahrung eingeladen. Und die haben dann auch noch die eine oder andere Bruchstelle zu ihrer Herkunftspartei. Bevor ich sage, wen wir als Gast haben, würde ich aber sagen, lieber Thomas, wir wollen doch noch eine Wahl beeinflussen. Du weißt doch welche, oder?
Ja, du erwischt mich im falschen Fuß, was mich kränkt.
Was gelegentlich passieren kann. Nein, denn es gibt den österreichischen Kabarettpreis.
Ah, ja.
Ja, genau. Und da gibt es ein Publikumsvoting. Bei dem ist Maurer und Schick auch mit dabei. Das heißt, falls Sie noch nicht wissen, wie Sie bei der Nationalratswahl Ihre Stimme geben wollen, zumindest bei der Wahl für den österreichischen Kabarettpreis, Maurer und Schick, no other way.
Also, ich persönlich sehe keine Alternative dazu nach.
Ja, genau.
Wann ist die Wahl?
Die ist virtuell und läuft ab dem 9.9. Danke für den Hinweis. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Informationen, wenn man nicht weiß, wann.
Ja, Sie sehen es schon, da steigt der Druck von unserer heutigen Gästin. Einerseits haben wir sie noch nicht vorgestellt, andererseits werden es vielleicht die einen oder anderen sie schon ein bisschen an der Stimme erkannt haben. Ich sage mal zuerst vorweg, bevor ich Ihren Namen sage, ich freue mich wirklich, dass sie da ist, denn sie ist eine Person, die die österreichische Innenpolitik mehr geprägt hat, würde ich behaupten, als alle bisherigen Gäste und Gäste, die wir hatten, lieber Thomas, oder?
Vielleicht könnte man Herrn Kern ja. In gewisser Weise, wenn man so sagen, oder sagen wir Kern und die Folgen, war doch etwas, was Österreich, zumindest die Parteienlandschaft verändert hat. Aber trotzdem, ich möchte das nicht mindern.
Ja, und man muss auch.
Den wir her.
Vor allem nicht am Anfang der Sendung, um mich in Stimmung zu halten.
Ja, natürlich.
Ja, und Sie sind hervorragend in der Stimmung, deswegen freue ich mich wirklich, dass sie da ist. Sie war dritte Nationalratspräsidentin. Sie war die erste Frau, die für das Amt des Bundespräsidenten, beziehungsweise in ihrem Fall wäre es natürlich Bundespräsidentin gewesen, kandidiert hat.
War nicht die erste. Das war schon Meißner Blau vor mir.
Stimmt.
Auf die Breda haben wir vergessen.
Wir wissen, wie wichtig Recherche für den Journalismus ist. Ich werfe es nur ein.
Und sie wollte es jetzt einfach an der Stelle anbringen, bevor ich gesagt habe, das war alles noch bei der FPÖ, bevor sie nämlich ihre eigene Partei gegründet hat und damit Österreich doch noch einen neuen politischen Spin gegeben hat, nämlich das Liberale Forum, dessen Gründerin sie war. Später würde ich mir dann auch sagen, war sie bis zu einem gewissen Grad Geburtspatin der NEOS. Ein herzliches Grüß Gott und danke für Ihre Zeit, Heide Schmidt.
Hallo, sehr gerne, danke.
Frau Schmidt, habe ich alle politischen Stationen richtig aufgezählt? Habe ich was ausgelassen, das Ihnen wichtig wäre?
Wir haben eigentlich zwei Funktionen aufgezählt,
ja.
Wenn ich richtig zugehört habe. Also politische Stationen, darf auch darunter fallen. Aber insgesamt war es schon ein bisschen mehr. Aber ich will eigentlich jetzt nicht aufzählen, weil mein Politikverständnis eigentlich immer davon getragen war, welchen Beitrag leistet man insgesamt gesellschaftlich. Und dann können Funktionen für die Wirksamkeit ausschlaggebend sein, aber für das eigene Wollen sind sie nicht so entscheidend, wie es ausschaut.
Wie sehr ist denn eine Partei für dieses politische Wirken dann tatsächlich noch notwendig oder nicht?
Also das halte ich wirklich jetzt aus aktuellen Gründen für eine wesentliche Frage, weil wir jetzt Parteien haben, die bei der Nationalratswahl antreten und die ganz bewusst als Nicht-Partei antreten und die daher diesem System auf dieser Ebene den Kampf ansagen. Und mit dem habe ich ehrlich gestanden keine Freude. Aber vielleicht liegt das an meiner begrenzten Fantasie, weil ich glaube, dass für die Demokratie die Parteien die richtigen Instrumente sind, um etwas dann zu gestalten. Und das auch deswegen, weil, und das hat uns eigentlich die jüngere Vergangenheit noch besonders stark gezeigt, ja, so vieles unerwartbar ist, was uns dann überfällt, im wahrsten Sinn des Wortes übrigens auch, aber was auf uns zukommt und wo ich ungefähr einschätzen möchte, wie die Menschen, denen ich meine Stimme gebe, dann reagieren. Und das kann ich am ehesten, nicht wirklich gut, das gebe ich zu, aber am ehesten, wenn die sich ein gemeinsames Programm dafür geben, wie sie wollen, dass die Gesellschaft sich entwickelt. Und diese Programme heißen dann normalerweise unter dieser Überschrift, sammeln sich dann Parteien. Und deswegen glaube ich, ist das sinnhaft. Und ich will nicht eigentlich Leute wählen, die entweder sagen, keine von den anderen, sage ich jetzt ganz offen, obwohl das ein hocheloquenter Spitzenkandidat ist. Aber vom Ansatz her halte ich das für demokratiepolitisch nicht erstrebenswert, schon gar nicht in der jetzigen Zeit, wo die Regierungsbildung eh nicht leicht wird. Und auch andere, die sagen, wir wollen keine Partei sein, weiß ich nicht, was das für einen Sinn hat, die Parteien als Instrumentarium zu diskreditieren. Ich kann sie in der wie sie umgehen damit, negativ beurteilen, aber als System nicht. So, das war jetzt eine lange Antwort.
Ja, das war eine wunderbare Antwort.
War das zu viel also,
geredet, wir hatten zuletzt Ottmar Karas, dagegen war das ein Telegramm.
Nein, aber also der Sukkus ist für mich sowohl in meinem Denken als auch hoffentlich in dem, wie ich es jetzt ausgedrückt habe, dass Parteien, ob sie nun gut oder schlecht funktionieren, ob sie redlich oder unredlich sind, aber vom Instrumentarium her die geeignetste Form ist, um in einer Demokratie etwas zu gestalten.
Mhm. Dann stelle ich auch Ihnen diese Frage, die ich allen bisherigen Gästinnen und Gästen gestellt habe, bezogen auf die Herkunftspartei, die ja bei Ihnen jetzt ein bisschen aufgegangen ist in den nächsten, sagen wir es mal so vorsichtig. Warum, liebe Heide Schmidt, soll man denn die Neos, Klammer auf, nicht, Klammer zu, wählen?
Ich bin nicht mehr so, Anführungszeichen, im Geschäft, dass ich jetzt die taugliche, publikumswirksame Antwort hätte. Aber ich bin seinerzeit in die Politik gegangen und zu einer, wie sich rückblickend herausstellt, mehr als ungeeigneten Partei, wie die Älteren unter den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht wissen, war das einmal die FPÖ. Allerdings in einer Zeit, als SPÖ und ÖVP miteinander über 90% der Wählerinnen und Wähler hinter sich hatten. Da war Platz nur für eine kleine Partei und das war die FPÖ. So, jetzt will ich hoffentlich nicht allzu lang über diese reden, aber es war schon damals mein Ansatz der, liberale Politik zu machen. Ob das damals schon überhaupt einen Sinn oder eine, wie soll ich sagen, eine Realität gehabt hat, will ich jetzt rückblickend gar nicht beurteilen. Es war mein Ansatz. Und nachdem für mich und andere sonnenklar wurde, dass das dort nicht geht, haben wir dann Anfang 1993, also ist auch schon über 30 Jahre her, das Liberale Forum gegründet. Das war die erste liberale Partei Österreichs, im Übrigen das erste Mal, dass wir ein Fünf-Parteien-Parlament hatten. Und das hat
elegant
eine Chance für eine Stimmung im Land empfunden, die wir immerhin doch bis Ende 99, wie ich glaube, auch befördert haben. Ich glaube, das war wirklich eine Herausforderung für die anderen. Ich glaube, dass wir da einige Spuren hinterlassen haben. Aber im 99er Jahr, also auch schon 25 Jahre her, sind wir dann nicht mehr ins Parlament gewählt worden. So, und dann waren wir draußen. Und dann war trotzdem das Bedürfnis vieler da, es muss sich wieder etwas tun. Und dann haben sich die Neos gegründet. Ich bin keine Geburtshelferin für die, aber wir haben natürlich auch Gespräche vorher geführt und ich bin auch heute Mitglied, allerdings durch eine Selbstverständlichkeit, weil damals das Liberale Forum beim ersten Antreten der Neos eine Gemeinschaft gebildet hat und wir daher auch gesagt haben, man ist automatisch Mitglied der Neos, wenn man nicht austritt. Es gab keinen Grund für mich auszutreten, daher bin ich überzeugt, auch bis heute Mitglied. So, das ist jetzt nur der Versuch einer Einordnung meines persönlichen parteipolitischen Zugangs zu dem Ganzen. Ich glaube, dass die Neos eine glaubhaft liberale Kraft in diesem Land sind. Ich halte das für notwendig, ehrlich gesagt für jede Demokratie. Ich halte es vor allem jetzt für so notwendig, weil ich weiß gar nicht, welchen Begriff ich dafür nehmen soll, der stärker ist als Antiliberalismus. Das, was inzwischen die Länder erreicht hat, diese rechte Welle, die macht mir ernste Sorgen. Und ich glaube, dass nicht nur Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, sogar christlich-konservative, das wäre meine Hoffnung, oder Grüne, aber vor allem Liberale, dem was entgegensetzen müssen. Und für mich ist ein Hauptargument jetzt, die Neos zu wählen, dass ich ihnen das zutraue, dass sie das redlich und kraftvoll machen und dass sie daher ein wesentlicher Faktor sind bei Weichenstellungen, die vor uns liegen. Und zwar bei Weichenstellungen in eine fairere Gesellschaft, humanere Gesellschaft, optimistischere Gesellschaft, leistungsfähige Gesellschaft mit Eigenverantwortung, aber nicht am Rücken anderer, sondern mit dem Selbstverständnis der Solidarität für andere, der Empathie für andere. Alles das, das ist ein anderes Lebensgefühl, in einer liberalen Partei zu arbeiten. Und aus diesem Lebensgefühl heraus ergeben sich die politischen Aktivitäten. Und wenn ich die so beobachte, und das sind sehr viele junge Leute, die dort also es ist ein wirklicher Generationensprung, die dort arbeiten, dann überzeugen die mich in ihrer intellektuellen Redlichkeit und in ihrem Engagement für die Gesellschaft etwas zu tun. Ich will das den anderen gar nicht absprechen, aber das Profil, das die Liberalen dabei einbringen, ist das, was mir am nächsten ist.
Es hat aber, ich kann mich erinnern noch an die teilweise Trauer, teilweise von Krokodilstränen unterfütterten Nachrufe aufs Lift damals. Und da waren sich ja fast alle sozusagen in der Analyse, in der medialen einig. Das Problem war halt, dass dieses Themenspektrum, also dass man gesellschaftspolitisch liberal, also was bei uns eher als links wahrgenommen wird, also Gleichstellung von Homosexuellen als vielleicht markantestes
Vor allem Ding. Damals.
Ja, vor allem damals.
Nicht nur gesellschaftliche, sondern auch gesetzliche.
Da war es auch gesetzlich, stimmt, war die Gesetzeslage auch noch anders, vergisst man gerne. Ja. Und auf der anderen Seite halt eine Wirtschaftspolitik, die, ich glaube, neoliberal war damals noch nicht so ein Kampfbegriff, aber
das hat begonnen damals.
Das dann sozusagen, das war halt immer für die Konservativen zu links und für die Linken zu rechts.
Stimmt.
Und deswegen hat es nicht funktionieren können. Jetzt tut sich Neos ein bisschen leichter offenbar mit dem Spagat. Ja, also nicht
auch
nur.
Auch die Zeit anders geworden.
Also weil ich wollte fragen, machen die was geschickter oder hat sich nur die Atmosphäre verändert?
Oder sind auch einfach die Rechten noch weiter nach rechts und die Linken unter Andreas Babler, anderen Opponenten noch weiter nach links, dass dieser Raum in der Mitte vielleicht einfach ungewollt freigelassen wurde?
Also das Babler-Phänomen ist ja noch relativ jung. Mhm. Daher weiß ich nicht, wie weit das jetzt schon so, also bei der Wahl wohl, aber in der Entwicklung sonst so eine Rolle spielt. Aber was das andere betrifft, ist es eigentlich, glaube ich, von allem etwas. Was du, Thomas, vorher gesagt hast. Erstens, die Zeit hat sich wirklich geändert und wenn ich wirklich zurückdenke, wie der Kampf um Rechte für auch Homosexuelle, der Kampf um eine Trennung von Kirchen und Staat, der Kampf um eine vernünftigere Drogenpolitik, und jetzt nehme ich diese drei Begriffe, weil sie waren die aufregendsten. Waren nicht unsere Schwerpunkte, aber es waren die aufregendsten. Was der für eine Rolle damals gespielt hat, das ist mit heute nicht vergleichbar. Und ich erinnere mich wirklich, noch einmal komme ich auf das Thema Homosexuelle, weil das war damals eine so gravierende Trennlinie, wenn ich Wahlgekämpft habe und wie wir das ja alle in diesen Situationen tun, mit wie vielen Menschen ich auf der Straße gesprochen habe. Und jetzt habe ich halt den Vorteil, dass man mich, dass ich noch dazu einen hohen Bekanntheitsgrad immer hatte. Erstaunlicherweise hat sich von dem einiges erhalten. Aber daher haben mich die Menschen auch aktiv auf der Straße angeredet. Und es waren, ich kann es nicht mehr wirklich einschätzen in der Gemengelage, aber der Anteil jener, die auf die Gleichbehandlung homosexueller Menschen mich angesprochen hat, war unglaublich hoch. Und wenn ich es geschafft habe, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, was ja auch nicht immer so selbstverständlich ist. Erstens hat die Zeit gar nicht, zweitens wollen die gar nicht. Und also meistens geht es ja nur ums Anreden. Aber gerade bei diesem Thema sind wir öfter stehen geblieben, die einen wie ich, und haben darüber geredet. Und ich erzähle das nicht zum ersten Mal, aber in dem verfestigt sich das so. Wenn die Menschen sogar zugehört haben und mir Recht gegeben haben, welche Diskriminierungen diese Menschen spüren, dann, nämlich Homosexuelle, dann hat mein Gegenüber oft gesagt, vielleicht haben sie recht, aber ich mag's nicht. Oder vielleicht haben sie recht, aber ich mag's einfach nicht. So ungefähr. Da hast du so gespürt, dass du einen Ansatz gehabt hast, in den Kopf von diesen Menschen zu kommen, aber die Emotion generationenlang geprägt, sich dagegen gesperrt hat. Und das hat sich glücklicherweise gravierend geändert. Natürlich haben wir immer noch eine gesellschaftliche Stimmung, die hier unterscheidet, welche Ausrichtung jemand hat. Also wofür dieses Kriterium in der Beurteilung gut sein soll, hat sich mir nie erschlossen. Aber das gibt es immer noch, aber in keiner Vergleichlichkeit. So, und das erzähle ich deswegen, weil es auch gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass es politische Kräfte gibt, die sich bestimmter Themen annehmen und versuchen, die in die Bevölkerung so hineinzutragen, dass es um Verständnis geht. Und das kann man sich heute, glaube ich, als junger Mensch nur noch schwer vorstellen, wie ich mir ja als alter Mensch manches nicht vorstellen kann, was meine Elterngeneration erlebt hat. Und wie mich das beschäftigt, mich da hineinzuversetzen, weil man denkt, das kann doch nicht sein. Was liegt näher als bei der Elterngeneration, an die 20er und 30er Jahre zu denken. Und das Furchtbare ist, dass ich jetzt sehr oft daran denke, wenn ich mir anschaue, wie diese Gesellschaft jetzt beginnt zu rutschen und zu ticken, dass ich mich immer gefragt habe, wie war das möglich, dass in einem Land der Demokratie, der Bildung, der Manieren, des Respekts voreinander eine Haltung mehrheitsfähig wird, die zu dem Wahnsinn führt, zu dem uns der Nationalsozialismus geführt hat. Das ist etwas, was ich bis jetzt nicht wirklich begreife. Der Kopf begreift, aber die Emotion fasst es nicht. Und daher ist mir so erklärlich, das ist jetzt natürlich keine Vergleichlichkeit, aber wie sich junge Menschen manches nicht vorstellen können, worum wir noch gekämpft haben, man muss sich denken, das darf nicht wahr sein, ist doch lächerlich. So, das erzähle ich einfach nur deshalb, weil man daran, glaube ich, ein bisschen erfühlen kann, wie wichtig das eigene Bewusstsein ist und wie wichtig es sein kann, dieses eigene Bewusstsein in politisches Handeln umzusetzen. Und das war wirklich meine Motivation. Wie gesagt, erst einmal mit der Partei, die ich geglaubt habe, mit der könnte es gehen. Und wenn man sich's heute anschaut, ist das ja überhaupt ein Treppenwitz der Geschichte. Denn eine aggressivere Partei für die Gesellschaft, als es die FPÖ ist und als es die rechten Parteien, ob das jetzt AfD ist oder die Frau Le Pen und wie sie alle heißen, vom Herrn Orban, muss man reden, weil er das ja noch dazu in einer Weise auf die Staatsebene gehoben hat, diese Inhumanität und diese Respektlosigkeit vor dem Nächsten, wie sich das jetzt in die Gesellschaft hineinfrisst. Ich halte es wirklich schwer aus. Ich tue mir schon schwer, wenn ich sehe, wie manche Menschen auf der Straße oder im Supermarkt oder in der Straßenbahn miteinander umgehen. Und ich denke mir, wenn du so mit dem anderen umgehst, wie gehst du mit deiner Familie um? Wie gehst du mit deinen Freunden um? Wie verlogen? Wie unempathisch? Wie aggressiv? Das halte ich schon nicht aus. Und wenn ich es dann in der Politik sehe, Und wenn ich es erlebe, dass es auf Bühnen stattfindet und angeheizt wird, dann begreife ich einfach nicht, dass es selbst christlich-bürgerliche gibt, die sagen, ist alles nicht so arg und mit denen kann man koalieren. Das hält nicht aus.
Ich wollte nur kurz nachhaken, weil du selbst sozusagen die Prägung durch die Eltern eingebracht hast. Die waren ja aus dem Sudetenland vertrieben. Und ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme an, wo du zur Welt gekommen bist, das war so ein Heimatvertriebenenlager, hat man das damals genannt, in Bayern, im Allgäu.
Ich bin 48er Jahrgang und insofern war es kein Lager mehr. Und ich bin außerdem schon in Wien zur Welt gekommen.
Das im Internet steht das Kempten im Allgäu.
Darf aber jetzt nicht wahr sein.
Ja,
doch. Stimmt. Nein, ich meine, es darf nicht wahr sein, was ich jetzt gesagt habe. Natürlich bin ich in Kempten im Allgäu auf die Welt gekommen, aber in Kandelager. Deswegen. Okay. Das meine ich, in Kempten im Allgäu. Das war ein familiärer Verband.
Also ich habe nur geschaut, es gab einen.
Ich bin jetzt entsetzt von mir, aber da sieht man, dass durch das... Gut, also ich habe gesagt, ich bin ein 48er Jahrgang. Man möge mir das daher nachsehen, weil ich mich... ja außerdem lange Zeit nicht als Wienerin gefühlt habe. Und das war Prägung durch die Mutter. Also meine Eltern sind aus Brünn, ist nicht einmal Sudetenland, das war ihre Selbstbeschreibung, Sudetendeutsche zu sein. Also ich bin aufgewachsen sozusagen in meinem Verständnis als Kind einer sudetendeutschen Familie. Wenn man dem genauer nachgeht, ist das viel verstreuter, aber egal. Und sie sind vertrieben worden ein Teil der Familie nach Wien und ein Teil der Familie nach Kempten im Allgäu. Und ich bin in Kempten im Allgäu zur Welt gekommen. Aber bereits, da war ich noch keine 2 Jahre alt, haben sich dann meine Eltern scheiden lassen. Und dann ist meine Mutter mit meiner Schwester und mir, also als Alleinerziehende, nach Wien zu ihrer Mutter und ihrem Vater gegangen, weil dieser Teil der Familie war in Wien. Der hat sich versprengt, Teil Wien, Teil Kempten. Und so bin ich in Wien aufgewachsen. Und ich fasse es immer noch nicht, dass ich meinen Geburtsort vorher falsch gesagt habe. Und dieses in Wien aufwachsen war in einem Umfeld, weil du eben die Familie anredest, die sich hier lange nicht gleichwertig heimisch gefühlt haben, nämlich Vertriebenen. Eines hat mich wirklich geprägt. Das waren diese Vereine der Landsmannschaften, wo meine Mutter mit uns hingegangen ist, weil sie sich da sozusagen in einer Schicksalsgemeinschaft empfunden haben. Und meine Mutter hat lange nicht das Bedürfnis gehabt, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Das wäre sicher früher gegangen, als sie es überhaupt beantragt hat. Ich bin daher lange Zeit als deutsche Staatsbürgerin aufgewachsen.
Ja.
Und daher habe ich auch so viel Verständnis, wenn Menschen, die heute zu uns kommen, hier das anders einordnen, als es der Erwartungshaltung der Mehrheitsgesellschaft entspricht. Meine Mutter hat das als eine Bindung an ihre alte Heimat und an ihre Denkweise und so weiter empfunden. Und wir sind erst österreichische Staatsbürger und Bürgerinnen geworden in dem Fall, wie ich schon studiert habe.
Ich hätte noch die Nachfrage, weil, also nach allem, was ich darüber gelesen habe, haben ja die Vertriebenen, damals hat man noch Volksdeutschen gesagt.
Ja, genau so, ja.
Auch auf nicht sehr viel begeistertere Aufnahme hoffen dürfen in Deutschland und in Österreich, als dann später zum Beispiel die ex-jugoslawischen Kriegsvertriebenen. Also dass es nicht so war, dass man gesagt hat, das sind unsere Leute und die müssen wir integrieren, sondern dass es eigentlich dieselben Muster gab, wenn man Zeitungen und Berichte von damals liest. Und dann anschließend vielleicht eben, weil du zuerst gesagt hast, es gab halt nur die FPÖ als Oppositionspartei, aber gerade dort, wo diese Landmannschaften gepflegt wurden, war ja immer so eine gewisse deutsch-nationale Unterströmung und eine FPÖ-Nähe.
Meine Eltern waren Nazis, das ist so.
Okay.
Und das schmerzt mich. Und das schmerzt mich. Und ich habe da auch lang deswegen nicht darüber geredet, weil ich mir gedacht habe, ich habe mit dem schon ein großes Problem. Wozu soll ich so ein Problem in der Öffentlichkeit? Ich habe nicht die Absicht, über das weiß Gott wie viel zu reden, weil ich nicht glaube, dass ich hier eine stärkere Prägung mitbekommen habe, weil wir haben, wie gesagt, meine Mutter war Alleinerzieherin mit zwei Kindern, das ist heute schon nicht leicht, ja. Das war damals, glaube ich, Notwehrer, noch dazu eben als Geflüchtete, wo du eh nichts hast. Körperbehindert war sie außerdem, hat Kinderlähmung gehabt und war also in ihrer Möglichkeit, Geld zu verdienen, nicht sehr gut ausgestattet. Und in all dem hat eigentlich das politische Gespräch schon, nämlich was ich jetzt im eigentlichen Sinn unter politisches Gespräch meine, Zusammenhänge in einer Gesellschaft zu besprechen, zu erkennen, aufmerksam zu machen, hat bei uns nicht stattgefunden. Und
es gab auch keine Nähe zur FPÖ, dass sozusagen eine familiäre Dings schon da gewesen wäre.
Ich glaube nicht. Ja? Ich glaube nicht. Ich weiß zwar heute, dass meine Mutter FPÖ gewählt hat am Anfang. Und ich weiß auch, dass sie dann, auch das Treppenwitz der Geschichte, dass der Herr Steger als der große Liberale, ich gebe zu, auch in meinem kleinen Biotop empfunden wurde, dass sie dann ÖVP gewählt hat. Also das passt alles eigentlich so zusammen, so scherenschnittartig. Und überhaupt, dass der Steger als Liberaler durchgegangen ist und das damals auch wirklich war, das allein zeigt ja schon die Absurditäten dieser Entwicklungen. Aber es wird wohl so gewesen sein, dass ich damit keine Berührungsängste, nicht nur keine Berührungsängste mit der FPÖ gehabt habe, sondern dass ich mit der Sozialdemokratie und den Christlich-Sozialen, und das waren nun einmal die beiden großen Parteien, nichts habe anfangen können. Und aus dem nichts habe anfangen können, ist entstanden, aber eigentlich durch studentische Bekanntschaften, da ging es nur um die Menschen, die mit ihrer Denkweise mich dann dorthin geholt haben, ich war überhaupt nicht politisiert, aber die waren politisiert bei der FPÖ bereits verankert. Das war ein Gerhard Kratzky, das war ein Friedhelm Frischenschlager, das waren Leute, die, wo ich sage, die haben auch bewiesen, dass sie es geblieben sind. Der Herr Steger ist ja da ein Sonderweg für mich. Aber die waren diejenigen, die mich in eine politische Diskussion erst hineingebracht haben. Und daher bin ich dort in der politischen Diskussion groß geworden. Aber vorher nicht. Vielleicht habe ich deswegen keine Berührungsängste dazu gehabt, weil ich eben von zu Hause auf einer mehr unterbewussten als bewussten Ebene das mitgenommen habe. Aber ich glaube, wir sollten uns alle fragen, wie sehr wir uns unsere Erinnerungen und unsere Dinge auch selber einrichten und wie weit sie der Realität entsprechen. Ich bin mir wirklich bei manchem nicht mehr sicher. Und das, glaube ich, ist ein grundsätzliches Phänomen, das alle Menschen betrifft. Und ich habe meine Felder, glaube ich zumindest, einige gefunden, wo ich gemerkt habe, dass ich mir da Erinnerung und Realität, unbewusst kosmetisch angleiche, aber insgesamt bleibe ich dabei, dass ich da keinen Rucksack mitbekommen habe, keinen rechten Rucksack, wie man das bei einem solchen Hintergrund der Eltern annehmen kann.
Das ist auf jeden Fall nicht zu dieser FPÖler, wie soll man sagen, Generation, die vom Charisma des Jörg Haider angezogen dort gelandet ist, sondern du warst schon
ganz,
da.
Ganz und gar nicht. Darf ich nur noch als eine mich ein Erklärungsmuster dazu sagen? Wahrscheinlich auch deswegen, weil meine Eltern, glaube ich, nicht diese überzeugten Nazis waren. Und gerade weil du jetzt den Jörg Haider ansprichst, wie ich kennengelernt habe ich die Mutter vom Haider. Potter kann ich mich nicht erinnern, aber wie man berichtet, dass seine Eltern waren. Mhm. Das ist keine Vergleichbarkeit mit meiner Mutter. Mhm. Und daher ist, glaube ich, hier auch die Prägung eine andere. Aber weil du den Haider angesprochen hast, ich habe zu jener Gruppe gehört innerhalb der FPÖ, die nicht nur unglücklich waren, wie der Haider am Innsbrucker Parteitag die Partei übernommen hat. Also zwar gewählt wurde, aber ich sage trotzdem übernommen hat, Aber ich habe zu jener Minderheit meiner Gruppe gehört, die gesagt hat, aber kampflos lassen wir sie nicht. Also in meiner Runde waren Leute, die sind daher ausgetreten, ob das damals der Volker Kier war oder der Christian Alisch und so, die in meinem Biotop waren, die haben gesagt, mit dem nicht, das hat keinen Sinn und sind gegangen. Und in meiner Runde, wir haben gesagt, na so einfach machen wir es ja nicht. Und dass ich dann aber kurz darauf sogar Generalsekretärin dieser Partei geworden bin, haben mir viele übel genommen. Bis heute gibt es welche, die mir das übel nehmen. Und da kann ich nur kommen mit der Erklärung, die man nicht akzeptieren muss, aber die trotzdem die meine ist, dass Innen- und Außensicht selten deckungsgleich sind und dass bei beiden es Fehlerquellen in der Wahrnehmung gibt, sagen wir mal so freundlich. Es muss das eine nicht wirklich stimmen, das andere nicht wirklich stimmen, aber weil einfach die Dinge nicht schwarz-weiß sind. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich geblieben bin in der Hoffnung, dass man noch was Liberales tun kann und sage dazu, auch der Jörg Haider hat dieses Angebot an mich gemacht, von dem ich bis heute glaube, er hat es wirklich ernst gemeint damals. Auch was für die Liberalen.
Es wird ja viel immer berichtet, erstens über den Charme und das Charisma, aber auch über die fast schon pathologische Wandlungsfähigkeit. Also dass der Haider war, und er ist hauspsychologisch, aber vielleicht aus einem tiefen Gemochtwertebedürfnis, in jeder Runde anders geredet hat, nicht nur aus wahltaktischen Gründen. Klar, dass du vor jedem Wahlkampf umziehst, je nachdem, wo der ist. Das hat er sehr gern gemacht, Verkleidungen hat er gern gehabt. Aber dass er das auch ganz ernsthaft, weil er ja ein bisschen ein breiteres Spektrum hatte als viele seiner Nachfolger, waren, der halt mit Sozialdemokraten an einem Tisch gesessen ist, soll er halt eher irgendwie eine soziale Ader raushängen haben lassen und Auswüchse der Globalisierung kritisiert haben. Und wenn er mit Nazis am Tisch gesessen ist, war es halt anders. Und möglicherweise, wenn er mit dir am Tisch gesessen ist, war es halt ein drittes.
Da ist was dran, aber so einfach ist er auch nicht.
Nein, so einfach ist nie was.
Weil, das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass das objektivierbar ist, 1:1. Aber im Gegensatz zu Nachfolgern von ihm war er, glaube ich, am wenigsten, trotz Elternhaus, am wenigsten ideologisch geprägt. Das war ein spielerischer Mensch, der geschaut hat, was geht. Und der bei der Beurteilung, was geht, keine Skrupel gehabt hat. Und ich glaube, wie er mich gefragt hat damals, ob ich Generalsekretärin werden möchte, das ist deshalb geschehen, weil ich zu diesem Zeitpunkt bereits einen hohen Bekanntheitsgrad gehabt habe durch eine Fernsehsendung in meiner beruflichen Tätigkeit in der Volksanwaltschaft. Das ist jeden Samstag eine Sendung Volksanwalt gewesen und jeden dritten Samstag war ich am Schirm. Und das war Kapital. Das kennen wir bis heute. Das ist ein Kriterium zur Auswahl von politischem Personal, dass man die Leute kennt und dass sie positiv besetzt sind in der Bekanntheit. So, das war bei mir der Fall. Und daher hat er mich gefragt. Aber er hat mich das gefragt mit dem Satz, wo ich nicht, ob der 1:1 stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn so in Erinnerung, dass er gesagt, du wirst doch immer was für die Liberalen tun, also tu. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das zu diesem Zeitpunkt sein Kalkül war. Zu schauen, geht das in dem Land? Und das passt so dazu, wenn man sich neu positionieren will. Und da passt erstens dazu, zum ersten Mal eine Frau zu nehmen. Das war ein Faktor für ihn. Mhm. Und recht hat er gehabt, wenn ich das sage, weil wenn ich mich zurückerinnere, dass damals der Herr Kukatzka der Generalsekretär der ÖVP war und der Heinrich Keller war Generalsekretär für die SPÖ, also zwei mittelalterliche Herren, die haben überhaupt nicht gewusst, wie sie mit mir umgehen sollen an einem Tisch der Diskussion. Und das war natürlich auch ein Kalkül. Aber es war auch das bewusste Signal an eine weibliche Wählerschaft, also auch schon erkennend, dass sich da was tut in der Gesellschaft. Und alles zusammengenommen, Frau, jung, bekannt, liberal, das hat zusammengepasst, das probieren wir, so ungefähr.
Ja. Und wenn es aufgegangen wäre, wäre die FPÖ die Neos geworden.
Ich halte das für möglich. Ich meine, da hättest du dich von einem guten Teil der Partei erst einmal verabschieden müssen. Aber das ist halt so, dass dieses Problem haben ja auch jetzt hat ja auch jetzt zum Beispiel der Herr Babler, wie verabschiedet er sich von einem Teil seiner Partei, der ihm dann nicht folgen will? Also das sind ja Phänomene, die es dann in allen Parteien hast. Aber dass das eine Zielvorstellung war, probieren wir es einmal, das glaube ich wirklich. Und das kannst du nur dann machen, wenn du eben, wenn es da wurscht ist, was rauskommt, außer Erfolg. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, der Herr hat mich in der weiteren Folge, weil man dann nachher gefragt wird oft, ob Vergleichbarkeit mit dem Herrn Kickl, ich sehe da kaum eine Vergleichbarkeit mit dem Herrn Kickl, weil den halte ich für einen Ideologen. Ich kenne den persönlich, glaube ich, gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich mit dem je zu tun hatte.
Auch da machen Sie sich offenbar die Erinnerung ein bisschen zurecht.
Ja, nein, wirklich, das waren damals alles junge Burgen, die da im Büro herumgerannt sind. Ich kann mich nicht erinnern.
Also wenn ich mich richtig erinnere, ist in seinen Jugendjahren gern in diesem Aktion Neue Rechte Outfit herumgerannt. Also so 30er Jahre, Drahtbrille und schwere schwarze Lederjacke.
Das war... Muss ja was. Nein, das war nicht das Biotop, wo ich dort war. Also ich kann mich ich kann mich einfach nicht erinnern, ob ich den je persönlich kennengelernt habe, außer dann im Parlament mit zweimal Hand geben oder so. Aber wie auch immer, ich sehe hier kaum eine Parallele zum Haider. Nicht nur, du hast schon vorher angesprochen, der Schmäh, der Charme, das Spitzbübische, das der Haider auch alles drauf hatte. Das hat ja wirklich dieses Gesamtpaket ausgemacht. Aber ich habe... obwohl der auch völlig schambefreit war, aber ich habe parallel zum Herrn Kurz gesehen. Der ist zwar in dem, was die Ausstrahlung betrifft, nicht vergleichbar gewesen.
Na, sprechen Sie es aus, wir haben Zeit. Also um die 2 Minuten kommt es jetzt nicht drauf an.
Ja, also ich will es mit schambefreit bewenden lassen. Und aber in einer Art strategischem Verhalten und auch in der Leichtigkeit des Gepäcks, weil es dann nicht drauf ankommt, weil der Erfolg wichtiger ist, als womit du ihn erreichst. Da hat er mich erinnert an ihn. Und das macht es wirklich leichter. Wenn es dir um die Sache geht, dann tust du dir einfach viel schwerer, in jeder Hinsicht. Wenn es dir um den Erfolg allein geht, dann schaust du, wie es geht, passt da.
Aber er hat insofern natürlich ein Erbe, glaube ich, eben bis in die Kickl-Jahre hinterlassen. Es soll sein im Zug von Trial and Error, aber Jörg Haider war für mich der, zumindest in der von mir erlebten Zeit, der wirklich primitive Aggressivität und brutale Verkürzung als Waffe entdeckt hat und gesehen hat, das funktioniert und eingesetzt. Ja. Ja. Und nachdem das jetzt keine komplizierte Maschine war, konnte sie auch ein Herr Strache bedienen und jetzt ein Herr Kickl.
Ja, da widerspricht.
Da war er ja, man muss man auch sagen, da war der Haider ein europaweiter Pionier.
Absolut. Nein, da widerspreche ich nicht, das ist wahr. Das ist wahr. Also diese Spuren, die er gelegt hat in diese Richtung und wie sie benutzt wurden und ausgebaut wurden, das sehe ich auch so. Vor allem in einer Zeit, wo diese Rechten, sagen wir verharmlosend noch Populisten, beim Haider passt es noch für mich, rechter Populist. Bei anderen ist mir das zu verharmlosend. Aber er hat den Weg bereitet, wo in anderen Ländern das noch so alte weiße Männer, unter Anführungszeichen, diese Begrifflichkeit hat man damals noch nicht gebraucht, eines Herrn Schönhuber war in Deutschland oder eines
Le Pen
oder so. Also das war nicht vergleichbar. Dieses Angebot eines so pfiffigen jungen Mannes, der aber sagt, das war damals neu, aber die Instrumente, die er eingesetzt hat, die sind ausgebaut worden und als erfolgreich empfunden. Das ist das eine. Aber auch die Politik, die er gemacht hat, wurde insbesondere von der ÖVP als erfolgreich empfunden und wird daher fortgesetzt. Und wenn ich mir heute manche Positionen der ÖVP anschaue, dann denke ich mir, warum sollen die nicht eine Koalition mit der FPÖ machen? Die haben eine so breite Überschneidung, dass es für sie nahe liegt. Und das, was die Brandmauer in Deutschland ausmacht, von der wir noch nicht wissen, wie lange sie hält, aber was sie ausmacht, das ist leider in Österreich nicht festgelegt. Die Tatsache, dass dort der Verfassungsschutz Teile der AfD als gesichert rechtsextrem einstuft, ist natürlich ein ganz anderes, wie soll ich sagen, ein ganz anderes Instrumentarium, mit dem du dann politisch auch umgehen kannst. Das gibt eine Klarheit, eine Sicherheit. Bei uns musst du dir ständig anhören, dass der Herr Kickl und seine Partei nichts miteinander zu tun haben. Also absurder geht's ja gar nicht. Wenn ich mir ständig anhöre, mit Herrn Kickl nicht, aber mit der FPÖ schon, dann frage ich mich, wie ernst darf man überhaupt Politik und politische Programme nehmen? Das ist ja absurd. Und daher bin ich sehr unglücklich, dass die Kräfte innerhalb der Christlich-Sozialen, wenn ich die so nennen darf, obwohl das Wort auch immer schwieriger wird, mit der ÖVP in Einklang zu bringen, aber dass die Kräfte dort, die es ja gibt, die hier eine Unvereinbarkeit sehen mit einer Koalition mit der FPÖ, dass die sich zu wenig artikulieren für mich. Und das ist, ihr habt gesagt, ihr habt den Ottmar Karas da gehabt, den ich wirklich schätze. Und das ist für mich so ein christlich-konservativer, der jenen Kern der Humanität und der Offenheit auf einem konservativen Fundament entwickelt. Das ist nicht mehr Partei.
Aber da wurde ja 2000 schon prognostiziert, dass die anständigen Christlich-Sozialen in der ÖVP bei einer Koalition mit der FPÖ praktisch auf Liv machen und sich abspalten. Wir können uns erinnern, dass das so nicht passiert ist.
Leider war es alles wahr. Und ich wünsche denen ja nicht, dass sich diese Partei spaltet, weil es immer ein Problem ist und weil es insgesamt für die Regierbarkeit dann ein Problem ist und weil es die Sachen ja nicht einfacher, sondern komplizierter macht. Aber du musst dir selber auch Blöcke einschlagen, wo du sagst, bis daher und nicht weiter. Und da werden nicht alle einer Meinung sein. Es gibt nur Leute, die sagen, meine Blöcke, die ich seinerzeit eingeschlagen habe, habe ich mir zu weit hinausgeschoben. Mag schon alles sein, aber ich habe es wenigstens gehabt. Und ich glaube, dass sie nicht nur Sinn gemacht haben für mich persönlich, sondern auch für die Gesellschaft. Und deswegen gefällt mir eine Initiative, die es im Augenblick gibt. Also ich bin auch in einer Initiative, wo es darum geht, dass wir versuchen zu mobilisieren, um eine Regierungsbeteiligung der FPÖ zu verhindern. Aber eine Initiative finde ich bemerkenswert von der Gabriela Bacher, die jetzt vor wenigen Tagen vorgestellt wurde, wo es um ein Versprechen um die Republik geht. Das ist da haben sich eine Reihe von Kulturschaffenden, Wissenschaftlern, Zivilgesellschaft zusammengetan und ein kurzes Versprechen formuliert, dass sie an sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten der jetzt kandidierenden Parteien verschickt haben, außer der FPÖ, wo es darum geht zu sagen, wir werden mit unserer politischen Arbeit bei keiner Koalition mit der FPÖ mitmachen. Und ich halte das deswegen für eine bemerkenswerte Initiative, die ich für so wichtig halte, weil sie eben diese rote Linie, die wir alle haben sollten, egal welcher politischen Überzeugung wir sind, aber diese rote Linie zur Inhumanität, zur, das Wort Spaltung geht mir auch schon auf die Nerven, das wir ständig hören, aber wirklich zu einer Ausgrenzungspolitik, zu einer letztlich rassistischen Politik, zu einer Respektlosigkeit als Grundlage, dass diese rote Linie zu benennen und zu sagen, das wäre eine Koalition mit der FPÖ. Und das sollen alle Kandidatinnen und Kandidaten unterschreiben. Und ich bin sehr neugierig, wie groß der Rücklauf sein wird, weil das auch ein Signal an die eigene Partei jeweils ist, ob das jetzt die FPÖ, ob das jetzt die ÖVP ist oder die Sozialdemokratie, von der ich mir nicht vorstellen kann, dass sie wirklich eine Koalition machen würde, weil die jetzt wirklich zerreißen. Ja. Also daher würde ich mich hier verlassen, dass das Wort Bablers auch tatsächlich gilt, auch wenn sein Stand vielleicht nach der Wahl kein leichter sein wird, aber das würde die Partei kaputt machen. Bei der ÖVP habe ich da größere Sorge. Und daher wird's notwendig sein, dass hier die eigenen Leute sagen, das ist unsere rote Linie, so nicht.
Aber jetzt muss ich da kurz einhaken. Wir hatten ja auch den Gerhard Dörfler, Kärntner Altlandeshauptmann, in diesem Podcast zu Gast. Und er hat dem Thomas und mir halt doch recht wortreich erklärt, man kann über die FPÖ sehr vieles sagen. Man kann wirklich auch, er hat explizit Kritik an der FPÖ geübt, aber er hat gesagt, man muss immer aufpassen, dass man nicht auch die Wählerinnen und Wähler der FPÖ dafür kritisiert, dass sie Punkt A Sorgen haben, die halt von den anderen Parteien offenbar nicht angesprochen werden. Jetzt kann man sagen, Kurz hat eine gewisse Zeit lang probiert, diese Themen anzusprechen, war natürlich ein potemkinsches Dorf mit den Aussagen, er werde die Balkanroute schließen und dergleichen mehr. Aber dennoch, es wurde lange das Thema Migration und in der Form, wie es sich eben darstellt in Österreich, ignoriert. Und da hat der Dörfler schon den berechtigten Punkt, dass er sagt, die Leute fühlen sich nicht abgeholt. Jetzt haben die Liberalen, die Neos und auch Sie zuvor wesentliche Punkte. Sie haben die Aufreger genannt, die natürlich immer nur im medialen Öffentlichkeitsfokus gestanden sind. Die waren nicht Kernbestandteil des Parteiprogramms, aber sie sind ja dafür gestanden. Jetzt haben wir bei den Neos einige Punkte, die sind auch auf die breite Masse der Bevölkerung gesprochen, eher Spezialistinnen-Themen. Nehmen wir zum Beispiel mal einen NATO-Beitritt beziehungsweise ein europäisches Heer, eine gemeinsame europäische Sicherheitsdoktrin, Politik, wie auch immer man das nennen will. Da muss man ja auch sagen, okay, all die Redlichen, die diese Brandmauer haben, lassen sie durch das Aufziehen einer Brandmauer nicht vielleicht auch gewisse Themen außerhalb des Spektrums, die halt dann bei einem allgemeinen Wahlrecht und innerhalb noch des Verfassungsbogens, muss man auch immer betonen, dann halt von einer anderen Partei aufgenommen werden und die saugt halt dann ab. Und wenn die es schaffen, leichter zu kommunizieren, Thomas Maurer hat gesagt, ist nicht eine so komplexe Maschine, die da bedient werden kann, das heißt, das kann dann auch der Herbert Kickl bedienen, dann passiert es halt, dass das denen zurinnt. Wie kann man da auch so argumentieren, die eigenen Standpunkte, die eigenen Lösungsansätze dafür auch formulieren, dass da halt nicht alles denen zurinnt?
Dass das schwierig ist, erkennen wir, weil sonst würde das nicht so aussehen, wie es aussieht. Und wir haben ja diesen Rechtsruck, um es jetzt so vereinfacht, unter einen Hut zu bringen, weltweit. Es ist ja nicht nur so, dass wir das in Österreich, am Anfang war es ein österreichisches Phänomen, dann war es ein französisches, dann war es ein ungarisches. Es ist ein europäisches Phänomen insgesamt.
Ich glaube nicht nur, es ist ja parallel in den die Veränderung der Republikanischen Partei hat in den 90ern auch begonnen.
Ja.
Da war Newt Gingrich der Architekt und der Haider hat sofort, der ist aus den Vereinigten Staaten sofort und hat den Contract with America versucht, ist bei uns nicht so aufgegangen, aber einen Vertrag mit Österreich. Also dass das ein weltweit vernetzt ist, die Bannon berät jetzt in Europa die ganzen Rechtsparteien und Geld wird wohl auch fließen, kann
genauso.
Man
sagen.
Ja, aktuell sitzt Steve Bannon im Gefängnis, glaube ich.
Ja, also oder ist er nicht wieder heraus, aber
Das wird mich interessieren, ich weiß es gar nicht.
Ja, er war im Gefängnis, er könnte sein, dass er jetzt zum Zeitpunkt, wo wir veröffentlichen, schon wieder draußen ist. Ja.
Also gut, da sind wir uns einig und das wollte ich eben sagen. Anfangs war es kleinteilig und inzwischen ist es ein weltweites Phänomen. Nicht nur Amerika, das ist ja, wie man das ja alles gar nicht vorstellen, wie wirklich sich weltweit eine gesellschaftliche Haltung verändert. Und es geht ja nicht nur darum, welche Art von Unternehmenspolitik du dann machst und welche Art von Umweltpolitik du dann machst, sondern es geht wirklich darum, in welchem Klima kann das jeweilige Individuum leben. Ich glaube, dass die Menschen viel zu wenig realisieren, den Zusammenhang zwischen politischen Spielregeln und ihrer persönlichen Lebenssituation. Die persönliche Lebenssituation wird dann empfunden, wenn man auf einmal keinen Arbeitsplatz mehr hat oder wenn man auf einmal wirklich im Supermarkt bei der Rechnung Probleme hat und wenn man im Winter ab Mitte des Monats Heizprobleme hat. Dann wird erst der Zusammenhang hergestellt. Dann, und zwar immer direkt adressiert an die Politik, wer immer das dann ist. Aber das zu begreifen, dass die Spielregeln, die gemacht werden, und die Spielregeln werden zulässigerweise von der Politik gemacht. Deswegen wählen wir ja. Deswegen haben wir ja, was ich schon eingangs gesagt habe, Parteien, die vorher sagen, welches Gesellschaftsbild sie haben. Und dann müssen die miteinander sich hinsetzen und die Spielregeln dann machen, zu begreifen, dass das zusammenhängt und dass ich daher beim Wählen wenigstens drei Gedanken überlegen muss, was nehme ich damit in Kauf? Das halte ich für zumutbar für eine Wählerin und Wählerin, auch wenn sie nicht so gebildet ist, auch wenn sie, wobei Bildung ja auch eine Frage der Definition ist, denkfähig ist. Das halte ich für zumutbar und daher halte ich es nicht aus, mir ständig anzuhören, wie erst jetzt wieder der Herr Nehammer in einem Gespräch gesagt hat, der Wähler, ich glaube, er hat nicht gegendert, aber es wäre ja nicht erstaunlich, der Wähler hat immer recht. Ich halte das für einen der irreführendsten, um es freundlich auszudrücken, Sätze. Was ist das für ein Unfug? Auch der Herr Hitler wurde gewählt. Jetzt können wir darüber reden, unter welchen Rahmenbedingungen und was vorher aufbereitet wurde. Können wir alles darüber reden.
Ja, und
aber
der ist,
er wurde gewählt.
Ohne in einer Koalition mit den Konservativen gezähmt zu werden, wäre er nicht der Reichskanzler geworden.
Alles das, alles das. Daher, was ist das für ein unsinniges Demokratieverständnis? Und nicht nur der Herr Nehammer, vorher hat das schon 100-mal der Herr Stocker gesagt und das höre ich mir aus allen Ecken und Enden an. Es ist ja, nur dort höre ich es halt öfter. Aber die anderen sagen es vermutlich auch. Und ich halte das für einen Blödsinn. Und daher von wegen abholen. Entweder halte ich die Menschen für denkfähig, dann müssen sie sich gefälligst überlegen, was sie bereit sind in Kauf zu nehmen. Oder ich halte sie für deppert und entschulde sie damit und sage, ihr kennt nichts dafür. Aber dann stelle ich die Demokratie in Frage. Was soll das? Was soll das bitte? Also diese Argumentation, aber wir dürfen doch die Wähler damit nicht verärgern und schon gar nicht beleidigen. Ich beleidige niemanden. Das geht so in die Richtung wie, man darf ja nichts mehr sagen. Du darfst bei uns alles sagen, du wirst nur beurteilt nach dem, was du sagst. Ja, so ist es. Man darf nichts sagen, weil dann steht man gleich in der rechten Ecke. Ja, weil du mit dem, was du sagst, wirklich in der rechten Ecke stehst. Was soll das? Das musst du halt in Kauf nehmen. Und wenn du nicht in der rechten Ecke stehen willst, dann darfst du es halt auch nicht sagen, aber vor allem nicht denken. Dann musst du dein eigenes Denken überprüfen und musst darüber nachdenken, wieso eigentlich, entweder habe ich halt kein Problem damit, okay, dann stehe ich dazu. Soll sein, gibt's genug. Oder aber, ich halte es für ungerecht, dann muss ich doch überlegen, was daran stimmt nicht. Und dieses sich zu dem bekennen, was man eigentlich tut, das gehört doch zur Lebensführung an sich dazu. Das gehört doch zu einem bewussten Leben der Frau Schmauswabel und des Herrn Dr. Pimpelhuber. Zu all denen gehört doch das dazu. Was soll das? Also ihr kennt ja nichts dafür oder man darf sie nicht beleidigen. Natürlich muss ich Ihnen einen Vorwurf machen, wenn Sie eine Gruppe wählen, von der eine derartige Gesellschaftsgefährdung ausgeht. Und ich sage das, Gesellschaftsgefährdung. Weil wenn die Gesellschaft aggressiver wird, wenn wir keinen Respekt mehr voreinander haben müssen, weil die einen es ja angeblich nicht verdienen, wenn die Leute stehen und zuschauen, Heim von Geflüchteten angezündet wird. Ich bringe die Bilder nimmer mehr aus meinem Kopf, die ich in den 90er Jahren gesehen habe, in Mölln und in Hoyerswerda und wo sie da waren, wo die Leute gestanden sind. Und es hat gebrannt und drinnen haben die Leute geschrien. Und die sind nur gestanden, so wie man zuschaut, ich weiß nicht, bei einer Baustelle, wie interessant jetzt etwas abgetragen wird. Und die will ich entschulden. Da finde ich, das ist halt so. Entschuldige, die müssen wissen, was sie tun und was sie in Kauf nehmen. Und wir sind in einer Situation, wo die Gefahr nicht nur von wahnsinnigen Terroristen ausgeht, ja, sondern wir sind auch in einer Situation, wo der Boden aufbereitet wird zu einer entsolidarisierten, so solidarisch waren wir eh nie, aber zu einer immer mehr entsolidarisierten und respektlosen Gesellschaft. Und was immer schwieriger wird und was mich daher so, mir so unter die Haut geht, es war immer schon schwer, Grenzen zu definieren. Also wenn man halbwegs versucht, differenziert zu sein, ist das nicht leicht. Das ist nur in manchen Dingen, ob man was schmeckt oder nicht schmeckt, das kann ich gerade noch unterscheiden, aber selbst da habe ich oft einen Graubereich. Weiß ich nicht. Also, aber in den meisten Bereichen ist eine Grenzziehung wirklich schwierig. Und also meine politische Vergangenheit in der FPÖ hat mich schon manches gelehrt, hoffentlich. Überhaupt, wir hoffentlich Lehren ziehen aus unseren Erfahrungen, die wir machen. Aber mir fällt dann nur jetzt etwas ein, weil es ja wieder so herauskommt. Die Grenze zwischen Hinschauen und Denunziation. Ich erinnere mich, wie der Haider damals dazu aufgerufen hat, irgendwelche Missstände zu melden. Und zwar ohne Namensnennung. Weil womit er auch recht hatte und bis heute man auch recht haben kann, man sich eben dem einem beruflichen oder sonstigen gesellschaftlichen Druck entziehen will. Also die Anonymität, die hat schon was. Aber wo ist die Grenze, dass du die Tür aufmachst zur Denunziation und zur Denunziation aufrufst und unter dem Mantel der Anonymität alle möglichen Dinge passieren? Alleine das, mir ist das damals schon, und er hat es, unterstelle ich jetzt einmal, wirklich nicht als Denunziation gemeint, sondern er wollte sozusagen vom Druck der Parteien befreien und sagen, wenn ihr irgendwo etwas seht. Und das ist ja auch so, wenn wir sagen, wenn du irgendwo was hörst, wenn du in einem Mietshaus wohnst und hörst ein Kind schreien, nicht die Ohren zumachen, sondern aufmerksam sein und das nächste Mal, wenn du das Kind siehst, schauen, ob du das Gefühl hast, dass sich das normal verhält. Aber die Grenze zur Denunziation ist eine schmale, das wissen wir. Und das ist nur ein Beispiel. Das gilt für so vieles. Und diese Grenzziehungen werden immer schwieriger. Und auch diese unsägliche Diskussion über normal, die wird nicht von ungefähr vom Zaun gebrochen. Das war klassisch, wie die Frau Mikl-Leitner das vom Zaun gebrochen hat. Da ist es überhaupt nicht um eine Art von Gemeinsamkeit gegangen, sondern da ist es darum gegangen, was jetzt ja ganz deutlich auch als Homogenität der Gesellschaft als Ziel auf einmal vorgestellt wird. Was soll das? Wir leben in einer hoffentlich heterogenen Gesellschaft. Ich will mir nicht vorstellen, dass sich alle nach einem Mainstream richten müssen, weil wie komme ich dazu? Also wer entscheidet dann den Mainstream? Wenn wir etwas brauchen, dann ist es der Rahmen der Gesetze, aber nicht nur, das gebe ich schon zu, schon auch eines Common Sense, was geht und was nicht geht. Und gerade in der Politik und gerade nach den Chat-Protokollen und all diesen Grauslichkeiten, wo dann immer von Seiten der ÖVP in diesem Fall das Strafrecht als die Grenze gezogen wurde, für die politische Kultur und überhaupt für unser Miteinander ist das Strafrecht die letzte Grenze. Aber schon viel weiter vorne sollten wir ein gemeinsames Gespür dafür haben, was geht und was nicht geht. Und das wiederum entsteht dadurch, welche Signale ich an die Gesellschaft aussende. Und die Art, wie wir mit Geflüchteten umgehen, ist für mich unerträglich. Ich lese gerade von der Judith Kohlenberger ein Buch, wo ich nachher streichfähig bin, wenn ich 20 Seiten gelesen habe, gegen die neue Härte. Wo sie, ich bin erst im ersten Drittel, wo sie all jene Dinge zusammenstellt, an die ich mich erinnere, sie gelesen zu haben. Und wo ich auch manche einfach nicht vergessen habe, aber manche werden dann überdeckt von den Ereignissen. Wie wir uns verständigen auf Rechtlosigkeit geflüchteten Menschen gegenüber. Und es wird keinen vernünftigen Menschen geben, der sagt, dass die Lösung einfach ist. Das wird hoffentlich kein vernünftiger Mensch sagen. Aber wie wir mit dem umgehen, dass wir uns einfach nur die Schrecklichkeiten aus dem Sinn schaffen. Und wo ziehen wir die Grenze, mit wem wir überhaupt noch Verhandlungen führen? Mit einem Land wie Tunesien, von dem wir wissen, dass sie die Menschen in die Wüste schicken, damit sie dort, das Wort sterben ist ein Euphemismus in dem Zusammenhang, dort elendiglich zugrunde gehen. Wir haben eine Frontex, eine Einrichtung der EU, von der wir wissen, durch gesicherte Beispiele, belegte Beispiele, dass sie die Menschen nicht nur absaufen lassen, sondern in eine Situation bringen, damit sie auch sicher absaufen. Alles das ist bei uns im Augenblick eine Art, ja, das ist, Common Sense ist vielleicht jetzt falsch gesagt, aber ist eine Richtung der Politik. Und das ist mir unerträglich. Das ist mir unerträglich, weil es hier um eine Grundhaltung geht. Und keiner sagt, dass leicht ist, das zu regeln. Sagt kein Mensch. Aber allein, wenn ich mir vorstelle, dass wir vor Jahren, noch als ich politisch aktiv war, und das war in einem anderen Leben, vereinbart hatten, dass wir als Entwicklungszusammenarbeitsbeitrag, glaube ich, 0,7% des BIP vorsehen. Ich glaube, bis heute haben wir nur die Hälfte von dem. Ich glaube, es gibt nur 2 oder 3 Länder, die es erreichen. Der Rest bleibt weit drunter und unsere Berechnung nimmt noch dazu in die Berechnung hinein, was wir alles im Inland für Geflüchtete tun. Also schäbiger geht es ja gar nicht. Das heißt, die Möglichkeiten, die sich eine Gemeinschaft schafft, Sie werden am Papier festgehalten, wenn wir Glück haben, und sie werden nicht umgesetzt. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir am Papier das Unsägliche festhalten.
Ich glaube, die Sache, als ich noch politisch aktiv war, kann man nach dieser Philippika relativieren.
Nein, schauen Sie, wir haben da noch genug Platz auf der Speicherkarte, keine Sorge. Mir fällt es jetzt fast ein wenig schwer, von der Flughöhe zurück in so etwas wie die Tagespolitik zu kommen. Aber
das ist alles Tagespolitik. Sie glauben es nicht.
Nein, ich glaube es Ihnen absolut, dass es Tagespolitik ist. Deswegen möchte ich jetzt auch ein bisschen von außen reinzoomen anfangen. Gerade weil Sie jetzt über Papier und das Unsägliche auf Papier gesprochen haben, ist mir natürlich unmittelbar das Wort Zeitleiter in den Sinn gekommen. Und daran muss man ja sagen, in der letzten Regierung, die Seitletter, mehrere Stück, die da Werner Kogler auch mit unterzeichnet hat, ursprünglich natürlich noch mit Sebastian Kurz, sagt man immer, das war der Punkt, wo die Grünen ihre Unschuld verloren haben, wo sie von der Grundsatzhaltung hinein in eine Machtposition gewechselt haben. Sie schütteln abwägend den Kopf.
Abwägend, danke, dass Sie das so interpretieren, weil so ist es auch. Ja.
Abwägend, ja. Muss man da bis zu einem gewissen Grad mitspielen, wie es Werner Kogler argumentiert hat, um von dieser Übermacht der ÖVP einerseits jetzt natürlich am Parlament sitzen, beziehungsweise auf der zweiten Ebene natürlich, die ist auch übermächtig darin, Macht auszuüben mit mehr als 30 Jahren Regierungserfahrung und einer Durchsetzung auf jeder politischen Ebene. Muss man da so etwas machen, um das auch reinzubringen und vor allem dann auch noch weiterblickend auf Ihre Neos, nenne ich sie jetzt ganz bewusst, was gibt den potenziellen Wählerinnen und Wählern die Gewissheit, dass die Neos da anders agieren könnten, dass sie da diese saubere Politik mit sauberen Händen ist? Ich glaube, irgendwann mal bei den Neos auf dem Plakat gestanden, bin mir nicht sicher, ob es jetzt ein aktuelles ist oder ob ich da irgendwo in einer Retrospektive verfallen bin. Dass die Hände sauber behalten werden.
Ja, in Süditalien wird das manipuliert.
Die Antwort wäre, aber die würde nicht ich geben, sondern die würde gerne zuhören, ein Politseminar. Weil nicht da haben die Grünen in meinen Augen ihre Unschuld verloren. Es gibt legitime Vereinbarungen auch über Personalpolitik. Die eine legitime ist vorgegeben auch durchs Gesetz, zum Beispiel der
VSGH,
der Verfassungsrichter. Das hat einen Sinn. Und auch hier aber bin ich der Meinung, nur ich habe es nicht mehr präsent. Ich bin mit den Spielregeln in der Konkretheit nicht mehr so vertraut, weil ich mich mit dem nicht mehr in dem Ausmaß auseinandersetze. Aber ich habe eine Zeit lang auch mit anderen darüber nachgedacht, wie man zum Beispiel diese Besetzungsvorschläge, ich sage jetzt einmal, demokratischer gestalten kann, weil es gibt Beschickungsrechte für die Verfassungsrichter vom Nationalrat, dann vom Nationalrat und Bundesrat. Was sind wir jetzt alle Beschickungsrechte hat, jedenfalls politisch definierte. Ich halte das für richtig. Ich halte das deswegen für richtig, weil am Verfassungsgerichtshof wirklich Gesetze interpretiert werden, weil dort darüber entschieden wird, ob etwas mit der Verfassung noch im Einklang ist oder nicht. Und du hast immer einen Spielraum. Und natürlich hast du das Bedürfnis, dass das so interpretiert wird, wenn das eins zu eins klar wäre, müssen sie entscheiden lassen, sondern dann wäre es eh klar. Also es kommt dann zum Verfassungsgerichtshof, wenn es eben nicht eindeutig ist. Und diese Art der Interpretation möchte ich von einem bestimmten gesellschaftspolitischen Geist getragen wissen. Was ist denen, ist das ein Mensch, erinnert es euch zurück, bei ich kann mich nicht genau erinnern, dass irgendein Kommissar auf der EU-Ebene, ich glaube Italiener, abgelehnt wurde.
Eine Slowenin wurde abgelehnt, das weiß
auch,
ich ja.
Aber ich meine jetzt einen Mann, das weiß ich deswegen, aber es ist schon zu lange her. Und zwar deswegen, weil man wusste, dass der homophob ist. Also jedenfalls, das sind halt immer so einfache Beispiele, aber an denen erkennst du die Haltung eines Menschen. Und daher wollte man nicht, weiß auch nicht mehr, welchen Bereich er hat, und hat gesagt, so jemanden wollen wir dort nicht. Und er hat, obwohl das damals ein nicht in Frage gestelltes Vorschlagsrecht war, und man hat gesagt, aber der nicht. Und jetzt sage ich noch ein Beispiel, das ist ein großer Sprung in den Sandkasten Österreich. Ich erinnere mich ja auch, dass wir in Österreich zwar die Usance haben, des Vorschlagsrechts für die drei Nationalratspräsidenten, Präsidentin, je nach Größenordnung der Parteien, und wo die FPÖ zwar ein Vorschlagsrecht hatte, aber er ist es dann nicht geworden. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es dann der Brauneder geworden ist und vorher war wer anderer vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob nicht sogar der Haupt vorgeschlagen wurde. Und der hat aber vorher gerade irgendein Ulrichsberg-Treffen verteidigt oder irgendwelche Zusammenhänge.
Ja, doch,
aber jedenfalls,
ist
alles lange her. Ja. Aber sagen tue ich es deswegen, weil es Beispiele sind, dass für bestimmte...
Graf war der ursprüngliche.
Graf
war. Der war.
Man kennt den von so netten Internetseiten wie alpendonau.info, zugerechnet
also
wurde.
Und
mit einer starken sozialen Ader, das doch immer wieder auch im Parlamentsbüro verurteilte Nationalsozialisten
eine Sozialisierung. Wo sollen die sonst einen Job kriegen? Ja. Also irgendwie, das hat ja was. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, du hast zwar, und das ist sinnhaft, Vorschlagsrechte, und dennoch, und deswegen, weil eben die Größenordnung der Partei auch ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht dann in einer nachhaltigeren Parteipolitik haben soll, Personalpolitik haben soll. Und das gilt, wenn man mich fragt, sogar auch für Beamten in den Ministerien. Bitte, die haben alle natürlich eine politische Prägung, die gehen hoffentlich alle wählen als Beamte und Beamtinnen, müssen daher eine Vorstellung haben, welche Partei ihnen am nächsten ist. Das Einzige, was ich von ihnen erwarte, ist, dass sie bei ihren Entscheidungen nicht parteipolitische Präferenzen haben, aber du kannst deine Weltsicht nicht ausblenden. Und daher hast du natürlich Interesse daran, dass das nicht einer ist mit Scheuklappen und ein Scharfmacher, sondern dass das jemand ist, der eben einen weiteren Horizont hat. So, das will ich jetzt damit nur gesagt haben, dass ich daher als Liberale oder als Grüne oder sonst was Interesse daran habe, dass ich mitrede dabei und dass ich bei bestimmten Vorschlagsrechten sage, ihr könnt es nicht alle haben als Mehrheit, sondern ich bitte auch. Ich würde das daher nicht von vornherein als Packelei abtun oder als unredlich abtun. Das Wesen ist, dass es öffentlich ist, dass ich es offen argumentiere und dass ich daher Wählerinnen und Wähler ein Bild darüber machen kann. Und so erwarte ich es mir von den Neos. Ich erwarte mir von den Neos, auch wenn sie in Regierungsverantwortung sind, dass sie natürlich Interesse haben, Menschen an bestimmte Schalthebel zu bringen, von denen sie das Gefühl haben, dass die nicht nur fachlich, sondern auch sonst intellektuell und sozial geeignet sind, das in die richtige Richtung zu tun. Sie müssen es nur offen argumentieren. Und sie dürfen nicht jemanden aus einer Parteinähe heraus bevorzugen, einem anderen gegenüber, der eine bessere Qualifikation hätte, aber einer anderen Partei zugehört. Und wenn ich das öffentlich diskutiere, dann geht es. Dann werden trotzdem nicht alle einverstanden sein, aber ich muss es argumentieren. Und wenn wir schon bei dieser Personalpolitik sind, der unsägliche Herr Luger, der mir schon länger ein Dorn im Auge war, der Bürgermeister von Linz. Mir wundert das alles nicht, was ich jetzt erlebe von ihm und vor allem, wie er damit umgeht. Das ist ja auch ein eigener Charakter, dass ich mit einer solchen Schuld dann am Schluss auch noch dem neuen Parteichef das Hackeln nachhaue, indem ich ihm sage, aber du hast dabei nichts zu tun, dass ich zurücktreten bin. Das ist wirklich ein besonderer Charakterzug. Aber er hätte sich auch verschweigen können und es hätte ihm gut getan. Aber der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ist es ein Jahr her oder zwei Jahre her, ich habe es vergessen, den Gesundheitschef im Magistrat Linz, fragt es mir jetzt nicht genau, also in einer, als politisch Aktive müsste ich es konkreter wissen, ich weiß es jetzt nur noch ungefähr, aber jedenfalls eine Besetzung vorgenommen, wo es durchaus eine Findungskommission gab und er war der Erstgereihte, das ist wahr, aber er ist als strammer Rechter ausgewiesen und hat mit den Identitären irgendwas gehabt, hat irgendeine rechte Postille herausgegeben. So einen Menschen nehme ich nicht in meinem Apparat, dem gebe ich keine Spitzenfunktion.
Das ist zumindest für einen Sozialdemokraten.
Oder so für einen Sozialdemokraten. Also das muss nicht sein und das kann er argumentieren und das meine ich jetzt damit. Das offen zu argumentieren und zu sagen, er ist zwar der Erstgereihte von der Findungskommission, aber er hat dieses und jenes Profil, das ich eigentlich nicht befördern möchte. Zu dem muss er stehen und wenn er zu dem steht, ist das in Ordnung. Die FPÖ wird auf die Barrikaden gehen, das mag schon alles sein, aber das lässt sich argumentieren. Und da wird es viele Teile in der Bevölkerung geben, die sagen, Respekt. Und das meine ich jetzt, etwas zu argumentieren. Und selbst diese Sideletter, die ich nicht von vornherein, natürlich sind die entstanden aus einer Mauschelei, die man gewöhnt ist in dem Land. Aber das, mir geht es darum, dass wir nicht das Kind mit dem Bad ausschütten, sondern dass wir sagen, dass auch Personalpolitik eine zulässige politische Handschrift haben darf. Ich muss sie nur argumentieren und ich darf nicht jemand anders, nur deswegen, weil er nicht dazugehört, aber er ist qualifizierter, deswegen ausschalten. Außer in dem Fall ist die Haltung wichtiger als die Qualifikation, da wird es aber wenig Felder geben.
Ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Ulrich Büschel heißt der Mensch aus Linz, über den wir gerade gesprochen haben, war einer der Miteigentümer des als absolut rechtsextrem eingestuften Magazins Info Direkt. Ja. Die rechtsextreme Einstufung kommt übrigens nicht von mir oder vom Herrn Maurer oder von der Frau Schmidt, sondern vom Mauthausen-Komitee, die da jetzt doch eine sehr hohe Expertise haben. Satz noch zu Ihrem Sideletter. Ja, verstehe ich Ihre Argumentation. Basiert natürlich auf dem, was Sie in den ersten 7 Minuten gesagt haben, wie Sie eine Partei verstehen, wie Sie eine Partei als lebendigen Organismus verstehen. Ich glaube, die NVP, wie sie Sebastian Kurz verstanden hat, als neue Volkspartei, die hat, ich glaube, nicht diesen inneren vitalen Zug gehabt, dass man da die eine oder andere regulierende Maßnahme in Form einer Diskussion oder sich einander zuführen gehabt hat.
Nein, weil die Instrumente in einer Weise missbraucht werden, ist nicht das Instrument an sich schlecht. Mhm. Wir haben es ja auch mit der Demokratie so. Die Demokratie ist im Augenblick wirklich unter Druck. Und man könnte sagen, sie wird manchen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Das mag sein, dass man da etwas weiterentwickeln muss. Aber dieses Demokratie-Bashing von mancher Seite, dass die uns sozusagen da in das Chaos geführt hat, ein völliger Blödsinn. Es ist eine Frage, wie benutzt du die Dinge? Und wenn du sie unredlich benutzt, ist nicht das Instrument schuld, sondern der Benutzer und die Benutzerin. Mhm.
Aber halten Sie die NEOS schon reif für eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene? Ich traue mir jetzt ein bisschen, mich weit rauszulehnen. Ich habe unlängst mal bei 2 Veranstaltungen in Veit-Stengler Spitzenkandidat in der Steiermark für die Nationalratswahl getroffen. Beim einen Mal habe ich mich zurückgezogen, wollte ihn nur einmal beobachten, weil es mein erstes Zusammentreffen mit ihm war. Es war mit dem Terrorismusexperten Peter Neumann. Und ich habe da schon massiv den Eindruck gehabt, da ist jemand auf sehr, sehr hoher Flughöhe inhaltlich unterwegs. Das zweite Mal haben ich und mein Kollege Walter Hämmerle aus unserer Innenpolitik uns ein bisschen länger auf die Diskussion eingelassen. Und da hast du schon gemerkt, der Veit-Stengler schläft bei offenem Fenster. Nicht wegen dem Klima, sondern weil er gern den Ruf hätte, Außenminister oder Verteidigungsminister in diesem Land zu werden. Kann eine Überinterpretation meinerseits natürlich sein. Aber sehen Sie bei den NEOS da auch personell, aber auch strukturell die Fähigkeit, schon in eine Regierung einzutreten, zumal sollten sie es schaffen und all bei dem, was wir jetzt über Wahlprognosen wissen, über Umfragen wissen, wird es ja mutmaßlich eine Dreierkoalition werden müssen. Darunter wird es sich schwerlich ausgehen, außer es schaffen alle Kleinen die Einzüge nicht in den Nationalrat und so weiter und so fort. Aber sehen Sie da die NEOS schon so weit, dass die auch das stemmen könnten, ohne unter die Räder zu geraten, neben anderen Parteien, die regierungserfahren sind, die auch andere Kader im Hintergrund natürlich haben, die da reinwirken?
Es ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil, das ist überhaupt keine Frage, von wegen andere Kader. Ich erinnere mich an unsere Oppositionsarbeit im Parlament und du stehst den mächtigen Parteien mit ihren Apparaten gegenüber. Die eine hat die Arbeiterkammer und die andere und die Gewerkschaft und die andere hat irgendwelche sonstigen Interessensvertretungen als Pools.
Die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer ordnen Sie jetzt parteipolitisch zu?
Ja.
Pablo.
Aber soll ich Ihnen was sagen? Wenn das alles deklariert ist, ist das in Ordnung. Was soll's? Aber das sind ganz andere Ressourcen, die jeweils, und jetzt rede ich gar nicht von den Ministerien, die dann unter der jeweiligen Aufsicht eines Ministers stehen und du daher mit denen ganz anders arbeiten kannst. Im Übrigen war für mich als Oppositionelle das Justizministerium immer ein außergewöhnliches Ministerium. Ich fürchte, es hat dieses Profil ein bisschen verloren, aber ich will es gar nicht beurteilen, aber das Justizministerium hat sich von den anderen Ministerien immer dadurch unterschieden, dass du auch als Oppositionelle Informationen von den jeweiligen Sachbearbeitern bekommen hast und das Gefühl gehabt hast, die sind offen und mit denen kannst reden. Ich will nichts Böses und ich will nichts Heimliches, sondern ich will einfach Sachinformationen über bestimmte Entwicklungen oder Zustände oder Sonstiges. Das war mit dem Justizministerium immer in einer völlig anderen Art möglich als mit den anderen Ministerien, wo du Glück haben konntest, dass du an den richtigen Sachbearbeiter gekommen bist. Aber dort hast du das Gefühl gehabt, in dieser Zeit
wirklich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das lässt sich terminisieren mit dem Amtsantritt von Dieter Böhmdorfer, dann wird es vermutlich ein bisschen anders geworden sein.
Ja, das kann sein, aber da war ich nur mehr im Parlament. Also, das traue ich mir ja gar nicht mehr noch. Traue ich mir ja überhaupt keine Aussagen mehr über meine.
Nein, nachdem ich die Freda Meissner-Blau verschwiegen habe, die anderen Parts ihrer Biografie habe ich schon, also ab 99 waren sie dann nicht mehr im Parlament und da ist ja dann der Dritte nicht in Opposition gegangen, sondern hat sich im Borsen ins Bundeskanzleramt chauffieren lassen.
Ob ich jetzt über den Faden verloren war, ob ich noch auf eine Frage eine Antwort offen habe.
Nein, doch, wir waren gerade bei der Qualität des Justizministeriums, beziehungsweise wenn was deklariert ist in den Parteifarben, haben Sie gesagt, das ist okay. War es die Solidärstellung, was man auch immer erfahren hat.
Du hast etwas gespürt und das ist übrigens eine Erfahrung, die ich aus der Volksanwaltschaftsarbeit mitgenommen habe, dass ich den Eindruck hatte, dass du den Geist der Beamtenschaft spürst, je nachdem, wer an der Spitze als Minister oder Ministerin steht. Dass sich das sehr wohl verändert, nicht immer vermutlich und kommt auch darauf an, und das geht ins Positive wie ins Negative, dass die Beamtenschaft, die zwar ein gesicherter Baustein ist in unserem System, und das sage ich jetzt nicht nur als ehemalige Beamtin, sondern ich glaube wirklich, dass das eine Relevanz hat, dass du dich auf diese Apparate verlassen kannst und auf ihre Sachkompetenz und auf ihre Bereitschaft zur Unabhängigkeit, die unterschiedlich ausgeprägt ist, wie wir wissen. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit, die habe ich wahrgenommen, dass sie sich wandeln kann, je nach Spitze. Und beim Justizministerium hatte ich den Eindruck, dass das sozusagen der Geist des Hauses ist, dass eine Zusammenarbeit mit dem Parlament, die als Eigenauftrag empfinden. Und das sind alles Befindlichkeiten und Zustände, die ein Land prägen und die nicht auf diese Biotope beschränkt bleiben, sondern die eine Ausstrahlung auch auf die Gesellschaft haben. Auch die Gesellschaft entwickelt sich anders, wenn sie das Gefühl hat, das sind ihre Ministerien, unter Anführungszeichen. Das sind ihre Beamten. Und jetzt sitzen die alle in Häusern und daher ist es da nicht so spürbar. Spürbar wird's durch Polizei auf der Straße, durch Feuerwehr auf der Straße, durch alle die in der Öffentlichkeit da sind. Wo die Menschen, wo es eine andere Atmosphäre ist, wenn du das Gefühl hast, sie sind ein Teil der gemeinsamen Gesellschaft oder das Gefühl hast, sie sind ein zugeschalteter, ich will es gar nicht Fremdkörper sagen, weil dann ist es ganz arg, aber ein zugeschaltetes Biotop. Deswegen ist das alles so relevant, wie sie auftreten und wie sie ihren Job verstehen. Deswegen ist übrigens der Vorschlag des Herrn Nepp, dass wir das Militär einsetzen sollen als quasi Assistenzeinsatz für die Polizei, meiner Meinung nach so ein unsäglicher, abgesehen davon, ob das jetzt alles rechtlich, vor allem verfassungsrechtlich dann abgesichert ist, ist ein anderer Kaffee, sondern ein Militär hat eine andere Aufgabe als die Polizei. Die haben daher unterschiedliche Schulungen. Die haben daher auch unterschiedliche Mentalitäten, die sich daraus ausbilden. Und diese Mentalitäten treffen auf die Bürgerschaft und auf die Bürgerinnen und auf den Bürger. Und allein schon die Ausstattung, die äußere Ausstattung. Ich will in keiner Stadt leben, wo ich überall das Militär habe. Das kann man sagen, von der einen oder anderen Botschaft haben sie eh. Haben wir sie schon? Stört sie denn das? Ich sage, na, wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil es nicht so viel sind. Und weil ich auch weiß, dass die eines besonderen Schutzes bedürfen. Aber wenn die dann da um und um rennen, also das möchte ich mir nicht vorstellen. In so einer Gesellschaft will ich nicht leben. Und jetzt können wir darüber reden, dass genau vor einer Gesellschaft wir deswegen so stehen, weil der Extremismus auch zunimmt. Im Übrigen, Im Übrigen halte ich es für ganz wichtig, in allen Debatten die Extremismusdebatte von der Migrationsdebatte zu trennen. Seit Jahr und Tag hören wir uns ständig an, wir müssen trennen, Asyl und Zuwanderer und so weiter. Ja, sie tun es nur nicht. Wie jetzt die letzte Runde auf ORF 3 stattgefunden hat, hat die Lou Lorenz Dittelbacher das Thema, es war wenige Tage nach Solingen, also daher das Thema Extremismus und die daraufhin verabschiedeten Pakete in Deutschland angesprochen und sagt zu Frau Edtstadler, die die Entsendete der ÖVP war, Verfassungsministerin, wie wir wissen, im Zusammenhang mit Extremismus, wie sie denn die deutschen Reaktionen beurteilt und einschätzt, so ungefähr hat sie es gefragt, wie man es bei uns machen sollte. Und die Frau Edtstadler sagt als ersten Antwortsatz, also jetzt, man muss also daher sagen, der Satz, wir schaffen das, ist gescheitert. Das war mal ihre erste Antwort. Und dann hat sie von der Migration gesprochen und von der Zuwanderung. Und ich habe mir schwer getan, ihr zuzuhören, bis dann die hochprofessionelle Lou Lorenz Dittelbacher gesagt hat, also gut, ich habe zwar das Thema Extremismus gemeint und Sie haben jetzt von Migration gesprochen, aber wir können es auch umdrehen und können die Reihenfolge dieser zwei Themen verändern. Und ich habe mir gedacht, das muss zusammenbringen, das so elegant zu machen. Erstens einmal die Menschen, die es nicht gleich bemerkt haben, darauf hinzuweisen und zweitens es in einer Weise zu machen, die fair und nicht verletzend ist. Aber es war ein Paradefall, dass ausgerechnet jene Partei, die uns ständig erzählt, wir müssen das trennen, sofort den Ball aufnimmt, um die Extremismusdebatte mit der Migrationsdebatte in einen Topf zu hauen. Und natürlich hängen es auch zusammen, wenn die Extremisten solche sind, die eben aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Das war sie schon. Aber das ändert nichts daran, dass das unterschiedliche Politikbereiche sind. Und das ist mit Extremismus anders. Ich kann ja auch nicht sagen, bei der Kriminalpolitik, wenn es um Einheimische geht, kann ich auch nicht alles zusammenhauen. Und trotzdem wissen wir, dass die Dinge zusammenhängen, dass der soziale Hintergrund relevant ist, daher die Sozialpolitik, also alles das, das sind ja alles Plattitüden. Aber diese Art der öffentlichen Artikulation und des öffentlichen Umgangs mit diesen Problemen, die schafft ein verqueres Bewusstsein in der Bevölkerung. Und die unsägliche Debatte über jene neunköpfige Familie, die 4.600 Euro kriegt, wie die aufgenommen wurde und instrumentalisiert wurde, denke ich mir, geht's noch? Das klingt viel, 4.600 Euro. Das sind 8 oder 9 Leute, ich weiß jetzt nicht, die davon leben.
Ich glaube, 9 waren es. Ja.
9. Ja. Ja, 9, ich glaube auch. Diese Abgehobenheit, mit der darüber geredet wurde, und wir brauchen uns nicht schön zu reden, natürlich steckt eine Problematik dahinter. Aber was da an oberflächlichen Emotionen von wegen abholen, Wähler abholen, sofort instrumentalisiert wurde, das ist das, was ich nicht aushalte. Und deswegen glaube ich, dass diejenigen, die Regierungsverantwortung tragen, vor allem auch dafür verantwortlich sind, mit welchen Botschaften schaffen Sie welches Klima in diesem Land? Deswegen darf die FPÖ in keine Regierung.
Ich habe noch eine. Sie denken, wir könnten schon aufhören. Ja, und er war gar nicht schlecht.
Ich habe auf die Uhr geschaut, wie lange wir schon reden.
Das passt schon. Wir können es ja, das ist der Vorteil vom Podcast, man kann es schneller ablaufen lassen.
Ja. Solange es nicht zusammenschneidet.
Nein, keinesfalls. Keinesfalls. Wir beschleunigen es einfach nur, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe nämlich da noch aus einem Interview, ich glaube, das ist in der Zeitschrift News erschienen, ursprünglich einen Satz offen von Ihnen, den hätte ich einfach noch mal gerne ein bisschen näher ausgeführt.
Das muss ewig lang her sein.
Na, gar nicht so lang her, die gibt es noch immer. Und die haben nach dem Zusammenfall der blau-türkisen Regierung, als da dieses Ibiza-Video publik wurde, die Leute am Ballhausplatz getanzt haben, Sebastian Kurz die Regierung ohne die FPÖ gebildet hat für 48 Stunden oder so in etwa, dann gab es ja den Misstrauensantrag, dem haben die FPÖ, die SPÖ und die Liste Jetzt, also das waren die Versatzstücke von der Peter-Bild-Partei.
Neos nicht zugestimmt.
Genau, die Neos haben nicht zugestimmt. Das haben sie damals mit einem Satz nur kritisiert und Kollege, der damals das Interview geführt hat, hat einfach nicht nachgefragt, warum. Und das möchte ich jetzt nochmal nachholen. Warum hätten Sie damals gerne gesehen, dass die NEOS diesen diesen Misstrauensantrag gegen die Regierung Kurz, eben Kurz plus Expertinnen und Experten, Valerie Hackl zum Beispiel war damals die Infrastrukturministerin, um das noch ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Warum hätten Sie das so gern gesehen, dass man da zugestimmt hätte? Die NEOS selber haben ja gesagt, sie wollen den Kanzler nicht aus der Verantwortung entlassen. Ich persönlich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, die NEOS haben dann gesagt, ja, aber übrigens, man könnte ja auch von uns wen in die Regierung setzen, in diese Minderheitsregierung. Aber es ist natürlich Überinterpretation vielleicht oder böswillige Überinterpretation sogar. Jetzt lasse ich Ihnen mal das Wort.
Ich gestehe, ich habe das mit Ihnen nicht besprochen. Ich weiß daher nicht, ob irgendjemand so einen Hintergedanken gehabt hat. Ich halte ihn für unwahrscheinlich, sage ich jetzt einmal. Aber gut, das ist meine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Ich habe nur die Entscheidung ehrlich gesagt falsch gefunden. Weil die Argumentation, wir wollen ihn nicht aus der Verantwortung lassen, in dieser Situation meiner Meinung nach nicht ein schwereres Gewicht war, als zu sagen, es reicht. Und ich habe es reicht für angemessen gehalten. Und daher hätte ich es lieber gehabt, dass die NEOS bei dem Misstrauensantrag zugestimmt hätten. Das hätte ich für glaubhafter und für konsequenter gehalten. Aber ich unterstelle Ihnen nicht nur, weil ich dazugehöre, sondern weil ich die handelnden Personen so einschätze. Ich unterstelle Ihnen da kein Eigeninteresse, ehrlich gestanden. Das unterstelle ich nicht. Und jetzt bringen Sie mich, ich will nicht ablenken davon, weil ich habe dazu ehrlich gestanden nicht viel mehr zu sagen. Ich habe die Entscheidung für falsch gehalten. Ich glaube, dass sie subjektiv redlich argumentiert war und nicht mit Hintergedanken. Und sie sind halt zu einem anderen Ergebnis gekommen als ich. Aber glücklicherweise war es nicht notwendig für die Mehrheit. Daher bin ich schon zufrieden. Mir fällt da jetzt etwas anderes ein. Das will ich jetzt anbringen, obwohl ich damit das Gespräch wieder verlängere.
Das passt schon. Drehen's, liebe zuhörende Person, jetzt auf 1,3.
Vorgestern oder wann das war, beim Zeppen bin ich bei ein paar Gesprächssendungen hängen geblieben. Und eine davon, wo ich jetzt ein Prinzip nur hernehmen möchte, will ich erwähnen, weil es gab jene Elefantenrunde auf ORF3, glaube ich, war das, aus Salzburg, wo am Schluss dann alle Spitzenkandidaten aufgefordert wurden, zu ihrem jeweils linken Nachbarn etwas Positives zu sagen. Diese Spiele kennen wir, damit nicht alles so negativ ist. Ja, also das hat schon was, obwohl ich ehrlich gestanden es für nicht sehr kreativ halte, das herauszufordern. Was soll das?
War übrigens die Elefantenrunde der Kleinen Zeitung und der Bundesländerzeitung. Also. aber wir schneiden jetzt tatsächlich das nicht kreativ raus. Das ist der erste Punkt, den wir schneiden.
Das müsst ihr aushalten. Aber egal. Jedenfalls, das war, meine Kritik richtet sich weniger gegen das, obwohl ich es auch für unnötig gehalten habe. Aber das ist nicht der Punkt, den ich aufnehmen wollte, sondern der Herr Babler war der Letzte mit dieser Aufgabenstellung und er hatte als linken Nachbarn den Herrn Kickel und sollte daher über den Herrn Kickel was Positives sagen. Und das hat er zwar eingeleitet damit, dass er gesagt hat, dass er es bemerkenswert findet, also das war noch scherzhaft, wie der das zusammenbringt, alles, wo er dabei war, so darzustellen, als hätte er nichts damit zu tun. Das sei schon eine gewisse Fähigkeit, so ungefähr hat er das gesagt. Und dann aber wendet er sich dem Kickel zu und sagt, und das sage ich Ihnen, so ungefähr was. Das sage ich Ihnen jetzt ins Gesicht. Ich halte Sie für brandgefährlich für dieses Land. Und daher werde ich alles politisch Mögliche tun, um zu verhindern, dass Sie regieren. Ich habe diesen Satz, nicht nur, weil ich seine Meinung teile, sondern ich habe diesen Satz für authentisch gehalten. Und ich habe diesen Satz für einer ehrlichen Überzeugung entsprechend gehalten. Jene Fernsehsendung, die ich jetzt anspreche, ist eine auf einem anderen Sender, wo drei Leute miteinander geredet haben, wo ich nicht mehr alle drei war es, aber die eine war die Frau Grünberger, ÖVP-Abgeordnete, der zweite war der Andi Rudasch und ich glaube, der dritte war der Herr Nusser. Aber sicher bin ich mir nicht mehr, dass das diese Runde war. Und dann wurde diese Aussage des Herrn Babler analysiert. So wurde es, glaube ich, genannt. Und dann waren sich alle drei mit unterschiedlichem Werf darüber einig, dass das einfach eine Botschaft war, die an die eigene Klientel gerichtet war und, wie die Frau Grünberger sich noch zusätzlich zusätzlich positioniert hat, die Humorlosigkeit des Herrn Babler gezeigt hat. Und erwähnen tue ich es deswegen, weil ich mir gedacht habe, weil ich will denen ja nichts Böses unterstellen, diesen drei Diskutanten oder Analysten dort. Aber wenn auch in der sogenannten Analyse überhaupt kein Platz mehr da ist für die Möglichkeit, dass das vielleicht wirklich authentisch war, dass das vielleicht wirklich seine augenblickliche Emotionalität formuliert hat, abgesehen davon, dass man dann das teilen kann oder nicht, aber einfach das akzeptieren, sondern die alle drei einig sind, dass das ein strategischer Akt war, dann frage ich mich, welchen Beitrag leistet das Medium schlechthin oder leisten die Medien, sagen wir, zu einer Desavouierung der politischen Klasse, wenn ich das so sagen darf, der Politikerinnen und Politiker. Wenn ich nicht einmal zugestehe, dass es möglich ist, dass Anna A. einmal ehrlich ist. Wenn ich alles nur unter Strategie abhacke, und deswegen war mir das jetzt ein Gedankensprung, weil ja auch Sie gemeint haben, was ich ja gar nicht bezweifeln möchte, dass das auch möglich ist.
Information professional, ja.
War die Assoziation, haben die nicht was anders wollen und daher das gemacht. Und das passiert ja auch oft genug, das will ich ja gar nicht bestreiten, dass oftmals tatsächlich eine strategische Überlegung der Auslöser oder die Ursache für ein bestimmtes Verhalten ist. Aber das ist ja an sich nicht einmal was Böses, weil Strategie ist ja nicht an sich böse. Sondern es kommt auf die Art der Strategie an. Erstens, zu welchem Ziel und zweitens, mit welchen Mitteln. Aber ich erzähle es deswegen, weil ich als Zuschauerin davor gesessen bin und mir gedacht habe, ich schätze die unterschiedlich, diese drei, die da sitzen. Nicht alle gleich. Aber geht's noch, dass ihr nicht anders könnt, als dem blanke Strategie zu unterstellen? Und das schließt für mich so einen Kreis, wie viele Kräfte zusammenwirken, dass die Tätigkeit der Politik zu disqualifizieren und auch die Menschen, die dorthin gehen, entweder abzuschrecken oder dann in eine falsche Richtung zu versuchen zu programmieren. Das ist für mich, das ist ein Zusammenwirken so vieler unterschiedlicher Kräfte, wo man sich dann nicht wundern darf, wenn die meine berühmte Frau Schmauswaberl und der Herr Pimpelhuber, und beide können akademische Titel tragen, dann so reagieren, wie sie reagieren. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn alles rutscht.
Sie haben vorher schon ein fantastisches Schlusswort gehabt.
Ich finde, das war jetzt nicht so gut, aber
doch, ich fand es ganz
toll. Ich würde es gerne positiv enden.
Dann machen Sie doch jetzt...
Ich weiß, was ich sage, aber das ist...
Sie machen den Wahlaufruf für Thomas Maurer und mich für den österreichischen Kabarettpreis.
Ich kenne die anderen nicht.
Also Scheißdifferenzierungsfähigkeit.
Ich meine, ihr seid gut.
Sie wollten einen anderen Schluss finden.
Ja, aber ich habe mir dann gedacht, das ist deswegen kein guter Schluss, weil er hat ja leider nicht funktioniert. Ich wollte sagen, wir schaffen das. Weil ich halte das für einen der guten Sätze der Politik. Der Jammer ist nur, dass nicht der Beweis erbracht wurde. Und deswegen ist es vielleicht doch kein Schluss.
Ja, aber es war vielleicht trotzdem besser zu sagen, wir schaffen das nicht, Hilfe, wir werden alle sterben. Also... Nachträglich.
Es war ein guter Satz. Ich bleibe dabei. Es war ein guter Satz auf dem Niveau Yes, we can. So ist es.
Ja, durchaus. Für alle, die jetzt sich noch ein bisschen vertiefen wollen und noch vielleicht Lebenszeit übrig haben nach unserer bisher längsten Folge, ich stelle Ihnen...
Aber ihr könnt es ja abdrehen.
Nein, das ist, wie gesagt, einfach nur schneller drehen. Ich stelle Ihnen noch einerseits mal die Elefanten- bzw. Elefantinnenrunde. Ich glaube, das sollte man schon gendern für die Frau Meindl-Reisinger, gerade jetzt, wo wir der Vertreterin der Liberalen hier mit am Tisch sitzen. Ich stelle Ihnen den Link zur Elefantinnenrunde in die Shownotes rein, auch zu der besagten wild umstritten Sendung, wo der Herr Nusser, der Herr Rusch und die Frau Grünberger miteinander gar nicht so wild gestritten haben, würde ich jetzt einmal behaupten. Und natürlich auch noch unseren Lieblingslink derzeit für das Voting für den österreichischen Kabarettpreis. Genauso wie alle bisherigen Folgen von unserem Wahlspecial mit Eva Glawischnik, mit Gerhard Dörfler, mit Christian Kern und mit Ottmar Karas. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Wahltag. Das heißt, Sie können sich alles noch ein, zwei, dreimal durchhören. Dann sollten Sie vielleicht eine Wahlinterpretation haben. Oder Sie machen es so, wie es Heide Schmidt ein bisschen angekündigt hat. Wenn man sich nicht auskennt und wenn man sich selber so weit Rechtswind, dass man immer vom Verfassungsbogen ist, habe ich es abgeleitet, dann sollte man eigentlich gar nicht wählen gehen, oder? Wenn man an der Demokratie nicht mehr teilnehmen
man
will.
Man muss wählen gehen.
Ja?
Aber das meine ich jetzt ganz ernst.
Nein, das habe ich auch immer so ernst gemeint, aber ich habe ein bisschen, und wir können das jetzt nochmal in die Verlängerung drehen, ich habe da schon ein bisschen den Eindruck
gehabt. Vielleicht schon lang ab, ja?
Nein. Die sind aber noch da dran. Vor allem jetzt wird es sehr interessant erst. Ich habe da so rund um Minute 50 schon den Eindruck gehabt, die sagten es nicht explizit, aber sie waren da schon nah dran. Wenn man sich selber nicht mehr innerhalb vom demokratischen Zirkel sieht, dann muss man sich entweder wieder dort hinein bewegen oder man sollte dann einfach draußen stehen bleiben und den Wahltag meiden.
Dann habe ich mich ganz blöd ausgedrückt.
Nein, also das bevor wär, man gar nichts wählt.
Das ist die letzte Schlussfolgerung, die ich möchte, dass gezogen wird. Denn mit Nichtwählen gehen setzt man kein sicher interpretierbares Zeichen. Mhm. Da kann man zwar, dann können zwar die Meinungsforscher nachher ablesen, dass die Menschen immer weniger an der Demokratie interessiert sind, aber was bringt das dem Nichtwähler und der Nichtwählerin, wenn sozusagen die Frustration einfach nur bestätigt ist? Das ist doch absurd. Mhm. Wesentlich ist, dass ich diese Frustration überwinde und sage, ich muss in meinem ganzen Leben Kompromisse machen. Es gibt wenige Dinge, bei denen ich hundertprozentig sage, das ist in Ordnung. So ist es beim Wählen auch. Sie müssen Kompromisse machen und sagen, welche Partei halte ich für am ehesten geeignet, dass sich eine Stimmung in diesem Land etablieren kann, aus der etwas Positives entsteht. Und was ich gemeint habe, mit, wenn man so benannt wird, dass man in der rechten Ecke steht, das habe ich schon so gesagt. Wenn man zugeordnet wird mit einem bestimmten Wahlverhalten in eine rechte Ecke und das brüsk von sich weiß, dann muss man das überdenken, ob es nicht vielleicht stimmt. Und wenn man es nicht haben möchte, dann darf man eben diese Partei nicht wählen. Das heißt aber nicht, dass ich zu Hause bleibe, sondern dass ich mir eine Alternative suche. Auf die kommt es an.
Und schon wieder ein Schlusswort aus MeisterInnenhand.
Ja, und ich finde, beim dritten Schlusswort sollten wir es dabei bewenden lassen.
Ja.
Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Haben Sie noch was zu fragen?
Ich würde das nie zumuten, all jenen, die jetzt schon so lange zugehört haben.
Ja. Und falls Sie vorhaben, alle diese aktuellen Folgen mit allen Vertretern, ehemaligen Vertretern politischer Parteien am Stück zu binge-listenen, stellen Sie sich genug Wasser hin, Flüssigkeit und vielleicht leichte Snacks, damit Sie alles in einem durchziehen können.
Oder trainieren Sie einfach für einen Marathon. 35 Kilometer sollten Sie ausgehen.
Oder schauen Sie sich das letzte Programm irgendeines guten Kabarettisten an. Ich wüsste wen.
Ja, das wird dann schon Schleichwerbung.